Radio 1. Die Profis.
Heute vor 33 Jahren, also am 11. Juli 1987, haben wir die 5-Milliarden-Marke durchbrochen. 5 Milliarden Menschen haben damals zu diesem Zeitpunkt auf der Erde gelebt. Seither gilt der 11. Juli als Weltbevölkerungstag. Tja, und inzwischen sind noch ein paar Menschen mehr hinzugekommen. Wir sind fast 8 Milliarden. Wie viele Menschen kann dieser Planet tragen und ernähren und wie viele werden wir wohl noch? Das besprechen ich mit Katharina Hinz. Sie ist die Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Schönen guten Tag, Frau Hinz.
Guten Tag.
Gibt es sowas wie eine magische Zahl, also die maximale Anzahl von Menschen, die die Erde tragen oder ertragen kann? Peak Mensch, irgendwie sowas?
Darüber haben Experten schon in der Vergangenheit gestritten. Ich würde immer antworten, das kommt ganz drauf an. Die reine Zahl der Menschen ist nicht das Problem. Also es ist eher ein Problem, wie wir die Menschen versorgt bekommen. Das zeigt sich vor allen Dingen in den Ländern, wo das Wachstum heute schon sehr hoch ist. Zum Beispiel in einigen afrikanischen Staaten, wo es ohnehin jetzt schon schwierig ist für die Regierung, die Menschen gut zu versorgen mit Gesundheit, Schule, Arbeitsplätzen. Da bedeutet eine Verdoppelung der Bevölkerungszahlen, so wie die Vereinten Nationen das projiziert haben, eine große Herausforderung, auch für diese Länder aus der Armutsfalle zu kommen. Wenn man jetzt aber auf uns und unsere Lebensart, also unsere Ressourcenverschwendung und Umweltbelastung im Norden blickt, dann muss man sagen, wenn alle Menschen heute schon so leben würden wie wir, dann hätten wir jetzt ein Problem.
Das ist interessant, dass Sie es nochmal so formulieren, denn wir sind es ja gewohnt, dann tatsächlich das Problem in Subsahara-Afrika auszumachen. Sie sagen aber, da können wir auch direkt bei uns gucken.
Ja, genau. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Andererseits haben Sie schon auf die Historie hingewiesen. 1994 gab es die Weltbevölkerungskonferenz in Kairo und dort wurde festgelegt, dass jede und jeder Einzelne von uns ein Recht darauf hat zu entscheiden, wann, mit wem und wie viele Kinder sie oder er bekommen möchte. Und diese Entscheidungsfreiheit, also diese Selbstbestimmung, vor allen Dingen die Selbstbestimmung von Frauen, die hat dann auch eine positive Auswirkung auf das Bevölkerungswachstum. Aber zunächst einmal ist es ein Bedürfnis vieler Frauen auf der Welt. Es gibt 200 Millionen Frauen in Entwicklungsländern, die gerne verhüten würden, also die gerne weniger Kinder bekommen würden oder mit dem nächsten Kind warten möchten. Und die haben momentan keinen Zugang zu Familienplanung. Und da müssen wir investieren. Das ist auch der Wunsch vieler Frauen. Und der Kinder Wunsch ändert sich auch in Ländern, wo die sozioökonomische Entwicklung im Moment noch nicht so weit vorangeschritten sind. Dort gibt es sehr wohl aber auch Fortschritte im Bereich Gesundheit, Bildung, gerade auch für Frauen. Da muss noch mehr investiert werden, klar, aber Kinderwünsche ändern sich auch dort.
Das sind also entscheidende Stellschrauben, die Sie da beschreiben. Lassen Sie uns noch mal auf ein anderes Phänomen schauen. Lässt sich global absehen, welchen Einfluss die Pandemie haben wird auf die Zunahme der Weltbevölkerung? Hat die einen Effekt?
Ja, wir haben einfach auch noch keine gesicherten Zahlen. Das kommt ganz auf die Prävalenz drauf an. Also wie hoch der Anteil der Menschen ist, die infiziert sind. Und in einigen Ländern, wo die Fallzahlen jetzt heute schon sehr hoch sind, kann es natürlich einen kleinen Knick in der Lebenserwartung geben. Aber auf den Trend, dass die Lebenserwartung weiter steigt, erwarten jetzt die Experten keinen großen Einfluss. Andererseits, wenn man jetzt so zurückblickt, die Auswirkungen der HIV-AIDS-Pandemie gerade auf afrikanische Länder, wo eben die Prävalenz sehr hoch war, hatte natürlich einen unglaublichen Effekt auf die Lebenserwartung dort. Und in der Zeit, wo die Pandemie am schlimmsten dort war, hatte das einen Effekt, sodass eben die Vereinten Nationen auch die Bevölkerungsprojektionen nach unten korrigieren mussten für diese Länder.
Jetzt haben Sie es angesprochen, die Medizin macht Fortschritte, wir leben länger, also wir, sage ich mal, der globale Norden. Frauen hier haben eine deutlich bessere Bildung als noch vor 50 oder 100 Jahren, eine größere rechtliche Unabhängigkeit. Sie können verhüten, haben auch Zugang dazu, alles erfreuliche Entwicklung. In Subsahara-Afrika, Sie haben es eingangs angesprochen, sieht das teilweise ganz anders aus, aber trotzdem nochmal moralisch-ethisch gefragt, dürfen wir als Europäer oder darf meinetwegen die UNO dann diesen Ländern sagen, nun lebt mal so wie wir, jetzt verhütet mal so wie wir?
Es geht ja nicht darum, den Ländern Vorschriften zu machen, sondern es geht uns ja darum, die Lebensbedingungen für die Menschen zu verbessern. Das ist ja das vordringliche Ziel. Und es hat sich gezeigt, das zeigen auch die Erfahrungen vieler Länder, dass sobald man die Lebensbedingungen verbessert, Perspektiven schafft für die Menschen, sinken auch die Kinderzahlen. Also die Reduzierung der Kinderzahlen ist einerseits eine Folge von Entwicklung, aber eben auch die Voraussetzung. Und wir haben beim Berlin-Institut Untersuchungen gemacht zu Ländern in Afrika, die bereits auf einem sehr guten Wege dahin sind, die Kinderzahlen zu senken und die Lebensbedingungen zu verbessern. Und sie haben alle investiert in Gesundheit, Bildung und Jobs. Ich kann noch mal kurz erklären, wie das funktioniert. Also wenn man in Gesundheit und Ernährung investiert, dann sinkt zunächst die Kindersterblichkeit und damit auch der Wunsch nach großen Familien, weil sich Eltern dann sicher sind, dass mehr Kinder überleben. Bildung fördert nicht nur die Geschlechtergleichheit, sondern sie gibt auch Frauen Aussicht auf Selbstständigkeit, auf Arbeit außerhalb der Familie und lässt die Geburtenzahlen dadurch weiter zurückgehen. Wenn Länder in Jobs investieren, profitiert davon natürlich eine junge Erwerbsbevölkerung. Viele afrikanische Länder sind ja von der Altersstruktur her sehr jung. Diese Menschen haben dann eher Perspektiven, höhere Einnahmen und können die in kleinere Familien investieren. Also zentral ist Gleichberechtigung, Förderung von Frauen und Familienplanung. Und natürlich mit dem sozioökonomischen Wandel geht auch ein Wandel von Normen und Traditionen in den Gesellschaften vor.
Katharina Hinz leitet das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Heute ist Weltbevölkerungstag und wir haben über Faktoren gesprochen, die beeinflussen, wie viele Kinder Menschen kriegen und wie viele Menschen wir noch werden auf der Erde. Haben Sie besten Dank für das Gespräch. Schönes Wochenende für Sie.
Dankeschön.